Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg. Sonntag ist Podcast-Time. Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge in unserem Podcast.
In Folge 24 geht es um das Thema Mythen zu offenen Beziehungen. Die liebe Claire hat ja in den letzten Wochen und Monaten, kann man schon sagen, auf Instagram über Reels 10 Mythen zu offenen Beziehungen veröffentlicht, beziehungsweise halt beschrieben und warum diese Mythen halt nicht stimmen können. Heute werden wir das Ganze kompakt im Podcast zusammenfassen und über alle 10 Mythen nochmal kurz reden.
Genau so ist es. Und dabei haben wir uns heute überlegt, es wird nicht diese eine Wissenschaftsecke geben, es wird auch nicht diese eine Social-Media-Ecke geben, sondern das befindet sich unterm jeweiligen Mythos.
Claire sieht bei mir schon wieder einen völlig überladenen Zettel mit Zitaten und Doi's und was weiß ich was.
7 Milliarden Studien. Sollen wir anfangen?
Wir fangen mit einem Statement an. Ganz einfach, es geht heute darum, dass Schwarz-Weiß-Denken in solchen Dingen einfach nicht angebracht ist. Bei Beziehungen kann man nicht sagen, X ist so, Y ist so, wie man beim Rauchen sagen kann, Zigaretten sind ungesund. Und zwar immer, egal ob eine, 10 oder 100. Man kann nicht sagen, diese Beziehung ist gut, diese Beziehung ist schlecht, diese Beziehung ist so. Das ist alles eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit.
Genau. Und diese 10 Mythen kommen auch daraus, aus sehr vielen Kommentaren, die ich teilweise auf TikTok kriege, weil auf Insta hält sich das immer in Grenzen. Und daraus sind diese 10 Mythen entstanden.
Allgemein sagt man ja, wie wird denn ein Gerücht zu einem Gerücht? Ne? Also man will damit ja sagen, es ist ja schon ein wahrer Kern dran, aber das stimmt ja nicht zwingenderweise. An Mythen oder Stereotypen oder Vorurteilen kann ja immer sein, dass es eine sehr selektive Beobachtung gibt, dass halt bestimmte Menschen, die vielleicht sehr laut sind, auch auf Social Media, sich einreden, das ist so und so, dann verbreiten sie das weiter, das wird wiederholt und wiederholt und plötzlich glauben alle, ja, das ist so.
Ja, und da wären wir wieder beim Schwarz-Weiß-Denken.
Genau.
Dann beginnen wir gleich mit dem ersten Mythos.
Hau raus.
Offene Beziehungen funktionieren nicht.
Ja, ganz offensichtlich funktionieren die nicht.
Ich würde sagen, egal ob Beziehung, welcher Beziehungstyp das ist, ob jetzt offen oder monogam, wenn man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dann funktioniert keine Beziehung. Wenn man immer daran arbeitet, an einen Strang zieht und man das Paarsein nicht aus den Augen verliert, dann wird jegliche Form von Beziehung funktionieren.
Ich habe dieses Statement tatsächlich auch selber schon gehört oder auf Social Media gelesen. Sowas kann ja gar nicht funktionieren. Also das wird a priori ausgeschlossen. Eine offene Beziehung kann ja gar nicht funktionieren. Das ist halt schon sehr eingeschränktes Denken.
Ja, weil wenn ich darüber nachdenke, wie viel monogame Beziehungen auseinandergehen, muss man sich ja fragen, funktioniert das vielleicht nicht?
Ja, ich glaube, das ist diese Sache mit der Beobachtung, mit der selektiven, oder? Weil offene Beziehungen sind ja doch eher naja, die Seltenheit oder die Ausnahme global betrachtet. Und wenn jetzt jemand von einem hört, der hat eine offene Beziehung, dann wird der ganz genau unter Beobachtung gestellt und wehe, der trennt sich, dann ist der Finger drauf und dann sagt man, ha, siehst, ich habe gesagt, es funktioniert nicht. Wohingegen die hunderten monogamen Paare, die sich trennen, und da sagt man dann nicht, ha, siehst du, ich habe ja gesagt, das kann gar nicht funktionieren.
Ja, da nimmt man das einfach hin. Aber es ist doch so, dass offene Beziehungen oft wirklich glücklicher, stabiler sind und auch eine andere Qualität von Kommunikation haben, als viele monogame Beziehungen es haben.
Boah, da haust jetzt aber gleich 4 weitere Mythen mit rein ins Rennen. Bleiben wir mal beim Funktionieren. Wir haben in unserer Bubble natürlich mehr nicht monogam lebende Paare, weil man lernt ja Menschen kennen, nicht? Die auch nicht monogam leben. Man tauscht sich dann darüber aus. Das heißt, wir kennen auch etliche Paare, die nicht monogam sind. Und wir haben ein bisschen gebrainstormt, jetzt damit wir auch einmal so ein Bubble-Denken haben, so ein subjektives. Wir kennen monogame Paare, die ewig zusammen sind, monogame Paare, die sich getrennt haben. Wir kennen nicht monogame Paare, die schon sehr lange zusammen sind. Und wir kennen nicht monogame Paare, die sich getrennt haben.
Genau.
Und dann haue ich meine Wissenschaft raus zu dem Thema. Ich habe beschlossen, ich bleibe jetzt mal bei einem Artikel. Ich habe über 800 Artikel gefunden, die sich mit deinen 10 Mythen irgendwie befassen. Das kondensieren wir jetzt runter. Die Links gibt es in meiner Wissenschaftsecke wie immer zum Thema 1. Anderson et al., eine Metastudie aus 2026. Neuer geht's, glaube ich, gar nicht. Fast 25.000 Menschen zusammen, die ganz einfach zeigt, dass dieser sogenannte Monogamy Superiority Myth, und das steht nämlich wirklich so, wie du es beschreibst, der Mythos nicht wahr ist.
Cool.
Ganz einfach zusammengefasst.
Cool.
Also das heißt, dass solche Beziehungen sehr wohl funktionieren. Und was heißt funktionieren jetzt wissenschaftlich? Da schaut man sich halt an, was du schon erwähnt hast. Beziehungszufriedenheit, Vertrauen, Intimität und diese ganzen Dinge.
Spannend, spannend. Ich finde es auch cool, dass es darüber Studien gibt.
Spoiler, nicht über alles.
Ja, also dass eine offene Beziehung nicht funktioniert, hält sich gerade in Social Media sehr, sehr hart. Vor allem dann, wenn es zu Trennungen in offenen Beziehungen kommt.
Ja.
Gut.
Mythos Nummer 2. Man ist nur in einer offenen Beziehung, wenn man sich nicht wirklich liebt. Können jetzt alle wieder nicht sehen, wie verliebt wir uns gerade anschauen.
Ja, genau.
Ja, ich meine, im Grunde hängt ja alles so ein bisschen zusammen, oder? Wenn man sich jetzt wirklich nicht lieben würde, wären wir wieder bei Mythos Nummer 1, dann würde die Beziehung auch nicht funktionieren. Aber egal, ob monogam oder nicht monogam.
Ja, ich frage mich dann immer, bei dem ein oder anderen monogamen Paar, das wir schon kennengelernt haben, wenn man so beobachtet, wie die miteinander umgehen, ob das dann wahre Liebe ist.
Mhm. Wir wissen, worum es geht, welche Beispiele. Aber ich denke mir auch, wir haben auch in letzter Zeit ein paar Mal das Statement diskutiert, es ist unglaublich, wie liebevoll ihr miteinander umgeht. Mhm. Das haben wir zwei gehört, wir fassen das als großes Kompliment auf, das ist auch nicht selbstverständlich, aber wir sehen das auch bei anderen Paaren. Und zwar ganz ehrlich, bei Monogamen und bei Nicht-Monogamen.
Weil wir unseren Freundeskreis, glaube ich, auch so weit jetzt haben, dass wir nur mehr solche Paare in unserer Umgebung haben wollen und egal, welche Beziehungsform sie leben, wenn eine bestimmte Respektlosigkeit in der Beziehung herrscht, wir damit nicht umgehen können. Wir wollen das nicht in unserem Umfeld haben.
Ja, und das ist zwar schon beiderseits, aber das geht schon sehr in Richtung Misogynie und frauenverachtende Verhaltensmuster. Und mit sowas wollen wir uns nicht identifizieren.
Genau, und da muss man vielleicht auch kurz ein bisschen reingrätschen. Wir reden da jetzt nicht von einer Dom-Sub-Dynamik, die 24-7 geht und wo Degrading ganz groß im Kurs ist, sondern wir reden von ziemlichen Vanilla-Random-Beziehungen, nennen wir es so.
Und halt vor allem Alltag. Also gar nicht von sexuellen Kontext, sondern kochen, zu Veranstaltungen gehen, putzen, was unternehmen miteinander, einen Ausflug machen, was weiß ich was. Ich glaube, die Menschen werfen da auch viel zu viel nach meinem Dafürhalten Sex und Liebe in einen Topf. Weil in einer offenen Beziehung, wie wir sie leben, es gibt auch andere Formen, geht es ja primär um sexuelle Aktivitäten. Die sind natürlich verbunden mit Intimität und das ist ja auch klar und auch mit Zärtlichkeiten und solchen Dingen, aber weniger um Liebe bei uns oder nicht um Liebe bei uns. Es gibt ja auch Polyamor-Lebende, wo mehrere Menschen einfach das Commitment haben, sich zu lieben.
Ja.
Und das haben wir auch schon diskutiert, nicht? Man kann ja auch seine Kinder lieben, seine Eltern lieben, Großeltern oder auch seine Freunde kann man lieben. Deswegen würde ich das nicht ausschließen, auch mehrere Menschen lieben zu können, ganz grundsätzlich. Studie, pass auf, Baccanella et al., kannst du dir vorstellen, wo die herkommt, 2024, zeigt anhand von Daten offen lebender Paare aus 33 Ländern dieser Erde, dass sie anhand der Vergleichsdaten monogamer Paare keine Unterschiede in Liebe, Commitment, Intimität oder Leidenschaft zeigen. Also dieses Statement, man ist nur dann in einer offenen Beziehung, wenn man sich ja sowieso nicht liebt, das kann man zumindest wissenschaftlich nicht belegen.
Mhm. Ja gut, Auch das ist ein Vorurteil, das in Social Media immer wieder kommt. Du liebst mich nicht wirklich und bist eigentlich auf der Suche nach einer anderen.
Aber sind wir uns doch ehrlich, das unterstellen sich doch monogame Paare auch, oder? Wenn sie irgendwas nicht kriegen, was sie haben wollen. Du liebst mich nicht, bla bla bla. Das ist ja auch so ein Druckmittel.
Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Gut. Mythos Nummer 3. Offene Beziehung bedeutet, dass man sexuell unersättlich ist.
Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Am Anfang.
Am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Na, ich glaube, dass der Sexdrive, reden wir über Sexdrive schon, oder?
Ja.
Primär über Sexdrive, nicht wirklich stark damit zusammenhängt, ob man jetzt offen lebt oder nicht. Ich glaube, dass andere Faktoren wichtiger sind.
Mhm.
Also wenn man mir jetzt unterstellt, ich lebe offen, weil ich einen gewissen Sexdrive habe, ja okay, schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, aber wie viele monogame Beziehungen gibt es, wo die Partnerpersonen unterschiedlichen Sexdrive haben?
Genau, aber...
Auch oft der Grund, warum sich die dann trennen.
Aber einen bestimmten Sexdrive zu haben, heißt ja auch nicht unersättlich zu sein. Und ich würde über mich selbst sagen, dass ich wirklich nicht unersättlich bin. In unserem Leben gab es viele Phasen, wo wir auch wochenlang mal keinen Sex hatten und wir haben uns weder zerfleischt noch sonst irgendwas darüber.
Da haben wir andere Sorgen gehabt.
Weil Menschen, die wirklich aus triebhafter Antriebskraft Sex so wollen, die werden dann unausstehlich. Das trifft auf uns nicht zu.
Ja, vor allem, man kann ja dann auch mal selbst Hand anlegen.
Ja, erstens das. Wenn
es nicht passt.
Und ich glaube auch, dass generell eher so Pornografie-Sucht ein größeres Problem ist. Und das hat mit offenen Beziehungen nichts zu tun.
Das ist richtig. Aber es gibt halt auch schon Frauen, die gerade, wenn der Mann Pornos schaut, das schon als Fremdgehen sehen.
Ja gut, über den Quatsch haben wir ja schon diskutiert.
Nur mal so, also unersättlich. Ich bin bestimmt nicht unersättlich. Ich gebe aber in dem Fall schon der Barbara Baldini recht, die gesagt hat, gerade nach Geburten muss man das wieder lernen. Und die Lust kommt dann von selbst. Ich glaube schon, dass ich aufgrund dessen öfters Lust bekommen habe, weil, wie sie gemeint hat, man übt das ja dann wieder.
Mhm.
Also, und ich glaube auch, dass es gerade bei Frauen ist, die ja dann auch im Alltag vielleicht ein bisschen mehr stemmen müssen mit Kinder, Haushalt, Job etc. Wir wissen ja alle, dass das nach wie vor nicht so 50-50 läuft grundsätzlich. Also können wir ja auch sagen, dass das aufgrund eines Studiums bei uns auch nicht so gelaufen ist.
Mhm.
Dass man dann am Abend echt keinen Bock hat. Da will man schlafen, seinen Frieden haben.
Ja.
Also es hat sich bei mir definitiv schon verändert, aber nicht, weil ich vorher unersättlich war, sondern weil, ja, weil sie das einfach aufgrund dessen, dass ich halt in ein Date vielleicht oft sorgloser reingehe als mit dir jetzt, wenn wir am Abend, wenn wir einen anstrengenden Tag gehabt haben und ich gehe dann nicht ganz so sorglos in diese Sexsituation als beim Date.
Ich glaube, man muss auch ergänzen, dass gerade im BDSM-Kontext es sehr viele Dates gibt, wo man keinen Sex hat. Also manche Menschen definieren Sex ja unterschiedlich, aber also jetzt penetrativen Sex zum Beispiel. Es geht ja nicht immer nur um Sex haben. Auch wir beide haben ja Dates, wo wir keinen Sex haben. Also wenn wir jetzt so unersättlich wären, dann würden wir ja sagen, ja, solche Dates brauche ich nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also unersättlich, glaube ich, diesen Mythos können wir ausschließen.
Wissenschaftlich gibt es dazu natürlich auch was zu sagen. Eine Übersichtsarbeit von Scotts und Campbell aus 2022 fasst 10 Jahre Forschung über die Motivik für konsensuell nicht monogame Beziehungen zusammen. Und die primären Treiber sind Neugier, Autonomie, persönliche Entwicklung und Identität. Ganz klar nicht Trieb oder Gier.
In Social Media ist es so, dass gerade bei Fragerunden ich sehr gerne gefragt werde, wie oft wir beide noch Sex miteinander haben. In der Woche, am Tag, keine Ahnung, das wird nicht definiert.
Pro Minute.
Finde ich sehr spannend, weil ich mir denke, okay, gut, Fragerunden sind ja dafür da, um Fragen zu beantworten. Aber, und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz dazu was sagen, Gehst du auch zu deinen Freunden hin und fragst, hey, wie oft habt ihr noch Sex miteinander?
Noch nie jemanden gefragt. Noch nie.
Und warum ist es in offenen Beziehungen dann so ein Thema, ob man dann mit der eigenen Partnerperson noch Sex hat? Ja, wir haben Sex. Wir haben manchmal mehr, manchmal weniger wie in jeder.
In der Früh.
Das interessiert die Menschen nicht.
Doch, das interessiert die Menschen, sonst würden sie ja nicht fragen. Ich glaube, sie wollen einfach ihre Annahme, dass wir dann ja weniger Sex und sie nehmen ja an, aha, wir wollen ja in Wahrheit wen anderen und sie wollen sich bestätigen.
Ich glaube auch, aber ich kann die Zuhörer beruhigen, wir haben Sex in regelmäßigen Abständen, manchmal mehr, manchmal weniger, wie in jeder anderen Beziehung auch, weil wir einen Alltag miteinander leben.
Mhm.
Und ein Alltag kann in Sachen Sex und Erotik echt oft reinhauen.
Mhm.
Ja, gut.
Nummer 4. Eifersucht in offenen Beziehungen gibt es nicht.
Doch.
Klar.
Gab es zuletzt voriges Jahr, Anfang des Jahres bei mir?
Ja, kann ich jetzt bei mir zeitlich nicht, wann es das letzte Mal war, aber war öfter mal. Hab bemerkt, war ein Werdegang, eine Entwicklung, wurde immer weniger.
Mhm.
Und wir haben das schon in einer Folge ausführlich diskutiert. Also es gibt ja eine eigene Podcast-Folge über Eifersucht, da kann man das genauer nachhören. Ich glaube, das kann man relativ einfach als Quatsch abtun. Meine Studien dazu, da kann man zum Beispiel nennen, die von Buxel et al. 2024, über die haben wir hier ja schon diskutiert, die tatsächlich zeigt, dass nicht monogam lebende Paare geringere Levels an Eifersucht zeigen. Das haben wir ja ausführlich berichtet, aber geringere Levels heißt ja nicht gar keine. Also das ist ja Quatsch. Natürlich sind auch offen lebende Paare mal eifersüchtig.
Ja. Ich zuletzt letztes Jahr. Eifersucht in Social Media ist halt so ein Thema. Da könnte man ganz eine eigene Folge noch einmal füllen. Wir haben es, glaube ich, eh in einer besprochen. Zwischen Liken, Folgen, bis eben jetzt vorher erwähnt, Pornos schauen, ist Eifersucht für jeden anderen. Also für der, ja, teilweise für mich nicht nachvollziehbar, aber auch das hat die Berechtigung und wäre sicher ein Thema, wo der eine oder andere vielleicht an sich arbeiten sollte.
Ja.
Mythos Nummer 5. Offene Beziehungen sind nur Ausreden fürs Fremdgehen.
Wir haben genau diesen Satz in der Podcast-Folge auch gehabt, gell? Freischein zum Fremdgehen,
ja.
Um das geht's. Ich habe dazu keine wissenschaftlichen Studien, weil das ist ja eine Behauptung. Wie soll man sowas wissenschaftlich untersuchen? Aber ich habe eine Quelle. Zitiere: Fremdgehen ist eine heimliche romantische oder sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe oder einer festen Partnerschaft haben. Quelle Duden. Also nicht Trust Me Bro, sondern Duden.
Genau, es ist einfach gegen Vereinbarungen.
Ja.
Fremdgehen ist gegen Vereinbarungen. Und wir können sagen, wir haben doch die ein oder andere Vereinbarung, damit das funktioniert. Und die sind fix. Gibt es nichts dran zu rütteln.
Und wenn jetzt jemand partout darauf besteht, nein, 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 das ist Fremdgehen. Okay, gut.
Dann ist es für dich.
Dann ist halt Fremdgehen.
Dann ist für dich Fremdgehen und für uns halt nicht.
Aber ich meine Freischein. Schau, wir zwei haben zum Beispiel besprochen an irgendeinem Tag, pass auf, du holst das Kind vom Kindergarten ab, ich gehe einkaufen oder so irgendwas. Das ist eine Abmachung.
Mhm.
Das ist kein Freischein. Man könnte genauso gut sagen, dass ich einkaufen gehe, das ist ja nur ein Freischein, damit ich mir eine Schokolade mitkaufen kann.
Ich möchte mal anmerken, mit solchen Vergleichen muss ich seit 16 Jahren leben.
Das stimmt ja? Nicht. Seit 16,5 Jahren.
Ja, also auch Fremdgehen definiert jedes Paar und jede Person für sich selbst.
Genau, und das Wort definiert das noch immer der Duden.
Ja.
Auch wenn der in Österreich nicht so beliebt ist, schaut es bitte woanders nach. Ich habe halt den genommen. Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache, Pons, sucht euch was aus, Langenscheid, ist mir egal. Steht überall das Gleiche. Mythos Nummer 6. Eine offene Beziehung ist nur eine Übergangsphase.
Ja, aber lange Übergangsphase bei uns schon.
Das ist eine sehr lange Phase. Du, ich glaube, alles, was es im Leben gibt, kann eine Phase sein oder kann sehr lang sein. Hast du in deinem Leben irgendwelche Phasen gehabt? So ganz generell.
Eine?
Ja, hunderte, gell?
Ich habe eine Pole Dance Phase gehabt, die immer wieder mal so alle 5 Jahre aufpoppt. Ich habe Tanzschulphase gehabt, das war keine Übergangsphase. Wir haben beide zusammen eine Double-Acro-Phase gehabt.
Ja. Wenn ich auch so denke, Musik zum Beispiel, so bestimmte Musikstile hören, mal für eine Zeit lang, Kleidungsstile, plötzlich gefällt mir irgendwas, ich springe auf einen Trend auf oder so. Mhm. Es kann schon alles ein bisschen eine Phase sein. Aber während jemand anders vielleicht einmal ein Jahr lang oder zwei so eine Metal-Phase hat, höre ich konsequent seit 1989 Heavy Metal.
Das ist eine Phase.
Das ist eine Phase, ja. Das ist halt jetzt schon eine 37 Jahre lang dauernde Phase. Ja, ich habe als kleines Kind schon angefangen, Heavy Metal zu hören.
Vielleicht ist es dann doch was Langfristigeres.
Ich glaube, man kann sagen, das kann eine Phase sein und es gibt bestimmt Paare, die sagen, hey, wir probieren das aus. Aber Phasen sind ja meistens dann, wenn du am Ende der Phase sagst, ja, okay, war schon ganz spannend, aber eigentlich ist das nicht meins. Deswegen hört es wieder auf und dann ist es eine Phase.
Mhm.
Und wenn wer anderer sagt, das ist doch nur eine Phase, dann will diese Person ja nur zum Ausdruck bringen, ich finde nicht gut, was du tust und ich hoffe, dass das bald wieder aufhört.
Word.
Dazu gibt es tatsächlich keine Studien. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das nennen die vorhergenannten Autoren auch als methodische Schwäche. Man müsste halt wirklich Langzeitstudien, also Längsschnittstudien machen, wo man offen lebende Paare über längere Zeiträume beobachtet und dann schaut, weißt, von 1000 nicht monogamen Paaren nach einem Jahr, nach 2, nach 5, wie viele leben noch immer so. Und dann könnte man quantifizieren, also wenn von 1000 Paaren 900 nach einem Jahr nicht mehr offen leben, dann könnte man sagen, das wäre ein sehr starker Hinweis darauf, dass das phasenweise passiert. Aber das haben wir nicht. Und solange es das nicht gibt, kannst du spekulieren, so viel du willst.
Also auch diese Übergangsphase, da gibt es Social Media, diese Behauptung und mehr eigentlich nicht. 7. Frauen wollen keine offene Beziehung, es ist eher was für Männer. Ja.
Ich habe ganz kurz bei dem Mythos, als ich den bei dir gesehen habe im Reel, überlegt, könnte es sein, dass Männer öfter eine offene Beziehung vorschlagen, weil sie aber in Wahrheit was ganz anderes im Hinterkopf haben?
Plausibel.
Plausibel.
Aber auch das ist ein Mythos. Es gibt Frauen wie mich, die das wollten.
Mhm. Und ich kann auch gleich vorwegnehmen, es ist auch wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt diese sogenannte Prävalenz, nicht? Wie oft kommt was vor? Die Prävalenz für offene Beziehungen wollen oder führen ist am höchsten bei homosexuellen Männern.
Mhm.
Das weiß man seit Jahrzehnten, dass das so ist. Aber Vergleichsdaten mit heterosexuellen Paaren zeigen, dass die Männer und die Frauen aus diesen Paaren gleichermaßen offen an Beziehungsmodellen, gleichermaßen interessiert an offenen Beziehungsmodellen sind. Studie von Moores et al. 2014. Schon ein bisschen älter, aber da wird sich wahrscheinlich nicht so viel geändert haben.
Auch da ist das ist natürlich ein Mythos, der auf Social Media ganz, ganz groß propagiert wird, sage ich jetzt einmal. Auch ich werde immer wieder gefragt, wolltest du das überhaupt? Ja, ich wollte das. Und ich kenne doch die ein oder andere Frau in offenen Beziehungen, die so ihr Bi-Leben leben kann, Bisexualität leben kann, weil das natürlich in einer monogamen Beziehung dann gar nicht möglich wäre.
Ja.
Dann musst du dich auf eins konzentrieren. Und doch, es gibt genügend Frauen, die das wollen. Es gibt auch Frauen, die das anstoßen. Es gibt doch die ein oder andere, die sich daran an mich wendet, anonym, Social Media etc. Wie kann ich das mit meinem Mann besprechen? Also es gibt Frauen da draußen, die wollen das.
Ja, ich habe von dir auch schon so oft gehört, dass jemand dich gefragt hat, so auf die Art, nicht, ich weiß nicht, wie ich meinem Mann das sagen soll, dass ich diesen Wunsch habe. Das klingt jetzt bei dir nicht so, als würden eher Männer an dich herantreten. Wie soll ich das meiner Frau sagen, dass es gut ankommt?
Natürlich wenden sie an Männer an mich, die ihre Frauen nicht verletzen wollen, die mit diesem Gedanken spielen, aber das als Thema hernehmen, mit Bedacht zu kommunizieren und nicht um Verletzungen zu verursachen. Hält sie bei Anfragen relativ die Waage, aber es gibt genügend Frauen, die das wollen.
Weißt du, ich könnte mir schon vorstellen, dass bei Männern so der heimliche Traum ist, dass die Frau um die Ecke biegt mit, du, könnte man nicht vielleicht so eine zweite Frau dazu holen, und der heimliche Albtraum ist oder Schreckenstraum ist, du, könnte man nicht einen zweiten Mann dazu holen?
Und dazu möchte ich sagen, liebe Männer, meldet euch bitte bei mir. Ich würde jetzt echt gerne mal wissen, was euch ein Problem mit einem zweiten Mann ist. Am besten auf Instagram, Claire's Life Diary. Danke vielmals.
Cool. Damit kommen wir zu Nummer 8. Kinder und offene Beziehungen passen nicht zusammen. Ja, Leute, das ist absolut wahr. Bitte führt mit euren Kindern keine offene Beziehung. Das ist nicht gut.
Vorneweg einmal, das Elterndasein, glaube ich, macht man ja nicht aus der Sexualität heraus jetzt. Also ich erziehe meine Kinder nicht aufgrund meiner sexuellen Einstellung, sondern ich erziehe meine Kinder verantwortungsvoll, liebevoll. Wir versuchen oder haben beiden Kindern eine emotionale Sicherheit versucht zu vermitteln. Das hat niemals was mit unserem Sexualleben zu tun gehabt. Wir haben das ja ganz lange nicht gewusst. Ich habe aber jetzt vor kurzem erst eine Diskussion mit jemandem aus unserer Heimatstadt geführt, die mir erklärt hat, naja, aber du bist ja noch sehr bekannt in deiner Heimatstadt aufgrund Social Media und Podcast natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das macht schon die Runde.
Mhm.
Und die armen Kinder natürlich. Also armen Kinder ist jetzt in dem Zusammenhang nicht gefallen, aber es ist natürlich gekommen, meine Tochter hat sofort gesagt, wenn du das so machen würdest und so öffentlich, ich würde mich schämen.
Naja, zum einen, für was der Eltern schämen sich die Kinder eigentlich nicht? Das ist einmal die Frage. Und zum anderen möchte ich da gleich mit der Wissenschaft reinkrätschen, weil ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, eine Studie aus dem Jahr 2023 von Allary, wo die sich angeschaut haben, wie das mit den Kindern ist in Familien offener Beziehungen. Und das Spannende ist, dass die Kinder selbst berichten, dass die sexuelle Offenheit ihrer Eltern auch im Umgang mit dem Thema eher vorteilhaft für sie selbst sind, für den Zusammenhalt der Familie und das ganze Umfeld. Und es zeigt doch, dass das die Kinder leiden darunter, eher andere Leute den Kindern einreden wollen, als die Kinder selbst so sehen.
Das würden sie vielleicht doch manche ein bisschen so als Denkzettel hernehmen.
Aber es ist doch ein typisches Verhalten, oder? Das, was du glaubst, redest du deinen Kindern ein. In jedem Bereich der Erziehung. Ernährung, Verhalten, Musikgeschmack,
also
alles, Kleidung.
Ich würde es schlimmer finden, meinen Kindern oder generell, wenn Eltern Kindern rechtes Gedankengut vermitteln, finde ich schlimmer als eine offene Beziehung.
Ja.
Viel schlimmer.
Ja.
Tja, also Elternsein hat nichts mit der Sexualität oder der sexuellen Einstellung zu tun.
Ja, abgesehen davon ist ja die Sexualität was Individuelles, genauso wie andere Hobbys oder Vorlieben. Stell dir mal sozusagen die Schlagzeile vor: Kinder haben und Heavy Metal hören passt nicht zusammen. Kinder haben und italienische Küche zu kochen passt nicht zusammen. Kinder haben und gerne schwimmen zu gehen passt nicht zusammen.
Ja. Ja, auf Social Media ist es eher so, dass Menschen, die Kinder haben und in einer offenen Beziehung leben und das auch auf Social Media kundtun, immer damit konfrontiert werden, die armen Kinder, wenn die einmal in der Schule oder älter sind und die Schulkollegen sehen das dann auf Social Media, werden sie gemobbt.
Ja, Und da sind wir wieder beim Thema, wo liegt der Fehler? Beim Gemobbten oder beim Mobber?
Ich glaube, die Antwort wissen wir alle, oder?
Wir leben in einer Opferkultur und nicht in einer Täterkultur. Also du weißt, was ich meine, nicht? Dass wir als Problem immer nur die Opfer angehen und schauen können, ja, wie kann sich das Opfer schützen und so weiter.
Ist ja bei Vergewaltigung und so.
Statt dass wir uns fragen, wie können wir den Täter verhindern, in dem Fall, was die Kinder betrifft, Mobbing.
Und das sieht man ja ganz viel bei den Femiziden auch, wie Schlagzeilen teilweise daraus kaut werden und Mitleid mit dem Täter geheuchelt wird, anstatt dass man Mitleid mit der Familie des Opfers hat.
Aber kurze Anekdote dazu, auch aus der Heimatstadt, ich kann mich erinnern, in der Schule, und da war von offener Beziehung überhaupt keine Rede, da gab es ein Kind, die hatte eine alleinerziehende Mutter und mir wurde erzählt über diese Mutter, ja, das war ja damals die Dorfmatratze. Also ich meine, weißt, Gerüchte verbreiten über andere Menschen, schlecht reden und die Kinder leiden dann drunter. Das entsteht eher, weil andere Menschen sich irgendeinen Unsinn ausdenken und diese Menschen schlecht machen.
Ja. Deswegen bin ich froh, dass wir da weggezogen sind, weil aus genannten Gründen muss ich jetzt einmal ganz kurz loswerden. Nummer 9. In offenen Beziehungen gibt es keine Regeln.
Ja, klar, ne? Da herrscht Mayhem. Das ist ja wirklich, Entschuldigung, aber fast schon dumm. Weil wenn man eine Beziehung öffnet, ist das Erste, was man tut, man klärt mal ab, was sind die Regeln.
Und sagen wir uns einmal ehrlich, wir haben am Anfang der Öffnung wesentlich mehr Regeln gehabt, als wir es im monogamen Zustand gehabt haben.
Und das, du glaubst oder nicht, aber da gibt es sogar auch einen Artikel, einen wissenschaftlichen von Wilkin und Davila 2023 über Relationship Agreements, aus dem herauskommt, dass diese nicht monogam lebenden Paare sogar deutlich mehr Beziehungsregeln haben. Weil sie halt einfach so viele Dinge absprechen und darüber sprechen, auch wie Testen, Verhütung etc.
Ja.
Und ich meine, Regeln klingt immer so hart, oder? Aber viele Dinge sind ja auch keine Regeln in dem Sinn, sondern Absprachen. Wir fassen das halt als Regeln zusammen.
Oft auch für Außenstehende leichter zu greifen.
Abmachungen.
Wenn man Regeln sagt.
Ja.
Wir verweisen einmal dazu auf die Folge Regeln.
Regeln haben Regeln. Eine Folge.
Nummer?
Das weiß ich nicht auswendig.
Du hast die Liste neben liegen. Also schau mal schnell nach.
Ich bin schon dabei 4. Folge Nummer 4,
Regeln.
Regeln. Wobei man sagen muss, die ist ein bisschen veraltet, gell? Weil diese Folge ist schon ziemlich lange draußen und da ging es ja um unsere Regeln. Also wir haben ja mittlerweile neue Regeln, alte abgeschafft, aber es geht um Regeln. Ja, hast schon recht.
Wir können nicht jedes Mal eine neue Podcast-Folge machen, wenn sie in unserem Regelwerk was ändert.
Hört sich ja kein Mensch an dann.
Urfahrt.
Damit kommen wir zu Nummer 10. Eine offene Beziehung rettet eine kaputte Beziehung.
Also.
Don't.
Also, eine offene Beziehung kann was Kaputtes nicht mehr retten. Gerade für offene Beziehungen braucht man ein sehr stabiles Fundament, ganz viel Vertrauen, Respekt. Da gibt es so viele Bausteine, die da sein müssen, die sicher sein müssen, damit eine offene Beziehung funktioniert. Retten kann man eine kaputte Beziehung nicht.
Ja, ich glaube auch, dass eine extrem gute Vertrauensbasis und Verbundenheit wirklich Regel ist für eine gute, funktionierende, offene Beziehung und dass das als Rettungsanker eine ganz schlechte Idee ist. Denke an die vielen Paare, die eigentlich ja monogam lebenden Paare, die sagen, wir machen jetzt eine Beziehungspause, dann vögeln beide mal ein bisschen herum. Und was war dann bei den Exemplaren, die wir kennen, meistens der Fall? Die Beziehungspause war unendlich.
Ja.
Das ist vergleichbar, oder, mit Öffnen einer Beziehung.
Voll.
Sowas geht einfach nicht. Und ein klares Nein kann man nicht sagen, weil es kann sein, dass irgendwo auf der Welt ein Paar gibt, bei denen alles im Miesen liegt, dann öffnen sie die Beziehung und es war genau das Problem. Und plötzlich ist alles schön. Kann schon sein, dass es das gibt, aber das wird sicher nicht in 90% der Fälle so sein.
Ja, das sind die Einhörner.
Das sind eher die Einhörner, ja. Und auch da sagt die Wissenschaft, es gibt einfach keine Längsschnittstudien, die das über einen langen Zeitraum beobachten. Weißt, wo halt Leute gefragt werden, habt ihr gerade eine Krise? Öffnet doch mal die Beziehung und in einem Jahr wollen wir euch gerne wieder befragen. Das ist halt schwierig, sowas zu untersuchen. Deswegen gibt es einfach keine Daten zu sowas. Dazu hat die Wissenschaft nichts zu sagen.
Ja, also auf Social Media ist es eher so, dass das Großteils der Menschen dann schon sagt so, dann ist ja eure Beziehung schon kaputt, wenn sie eröffnet.
Ja, aber das sind die, die es halt nicht anders kennen als Beziehungspause natürlich und Rumvögeln. Und du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, wo es zwei Messzeitpunkte gibt, von Öffnen und ein paar Monate später, und die wurden halt einfach befragt, so was hat sich verändert. Und diese Paare haben dann halt gesagt, ja, die sexuelle Zufriedenheit, nicht die Beziehungszufriedenheit, die sexuelle Zufriedenheit hat sich signifikant erhöht.
Aber mit sexueller Zufriedenheit ist ja auch die Zufriedenheit in der Beziehung oft schon wieder ein bisschen besser, weil oft das gefehlt hat.
Ja, hängt ja natürlich zusammen. Nicht? Wenn ich sexuell zufriedener bin, bin ich mit mir selber zufriedener, und wenn ich das bin, bin ich auch mit dir im Umgang einfach verträglicher.
Ja. Sind wir durch mit allen.
Ja, und man sieht, die Mythen, können wir Conclusio ziehen, sind halt wirklich Mythen. Mhm. An manchen ist ein bisschen was dran, also so wie zum Beispiel, dass offene Paare vielleicht ein bisschen weniger eifersüchtig sind, und an anderen ist halt einfach wirklich gar nichts dran, weil offene und monogame Beziehungen durchaus vergleichbar sind.
Schöne Schlussworte.
Gell? Ja, damit schießen wir diese 10 Mythen in den Äther und hoffen wie immer, dass euch die Folge gefallen hat.
Und beim nächsten Mal reden wir darüber, woher weiß ich, dass ich eine offene Beziehung möchte oder dafür geeignet bin. Bis zum nächsten Mal
mit Claire
und Jörg.